Danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
Guten Morgen! Ich freue mich so sehr, dass ich heute hier sein kann, dass ich das Wort Gottes mit euch teilen kann. Können wir bitte zu Beginn unseren Dreamteamler einen riesen Applaus geben für alles, was sie heute Morgen gemacht haben, damit das hier möglich ist. Vielen, vielen Dank an euch alle. Das ist echt der Knaller. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch, wenn du im Stream bist, wenn du irgendwie auf YouTube schaust, egal wo du gerade bist. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir wollen heute unsere brandneue Predigtserie anfangen, die wir Stand Firm genannt haben. Und wir wollen dazu in ein ganz relevantes Buch aus der Bibel eintauchen, in 1. Petrus. Das ist ein Brief, den Petrus geschrieben hat an Christen, die gerade durch ganz, ganz heftige Herausforderungen gingen, die durch Verfolgung, die Verfolgung erlebt haben, Verleugnung erlebt haben. Und Petrus in seinem Brief erinnert sie daran, was wirklich zählt. Und das ist auch der Titel für diese Predigt, was wirklich zählt. Und wir glauben, dass dieser Brief heute ganz besonders relevant ist. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber ich glaube, dass wir in den Tagen, in denen wir leben, heute auch in Deutschland vor ganz besonderen Herausforderungen stehen. Sei es, dass wir die letzten 2 Jahre in einer Pandemie waren oder dass in Europa Krieg ist. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eine unerwartete Diagnose, vielleicht hast du Herzschmerz, vielleicht hast du Schwierigkeiten in deiner Familie oder in deiner Nähe, finanzielle Nöte, vielleicht ist es auch nur eine Ungewissheit und eine Angst vor der Zukunft, die an deiner Seele nagt. Aber ich möchte dir heute sagen, dass wir in der Bibel Worte finden und Wahrheiten finden, die uns ermutigen. Und da wollen wir heute einsteigen. Bevor wir das tun, möchte ich gerne, dass wir zusammen beten. Heiliger Geist, wir lieben dich. Ich bete, dass du jetzt kommst und dass du zu uns sprichst. Amen. Amen. Lasst uns zu Beginn einfach schauen, was ist der Kontext, in dem dieser Brief geschrieben wurde. Es hilft immer, ein bisschen drumherum zu schauen, damit wir besser verstehen, worum geht's eigentlich. Da verstehen wir die Botschaft des Briefes noch besser. Es ist tatsächlich der Petrus, der diesen Brief schreibt, der Petrus, der auch mit Jesus unterwegs gewesen ist. Er hat Insiderblicke für uns und er ist zu der Zeit, wo er diesen Brief schreibt, in Rom in Gefangenschaft. Also er ist selber in Bedrängnis und in Not und er schreibt diesen ermutigenden Brief an den Christen. Und der Grund, warum die Christen damals in dieser Zeit, so um 60 nach Christus ungefähr, diese Verfolgung erlebt haben, ist, dass es in Rom den größten Brand der Antike gegeben hat. Rom lag in Schutt und Asche. Und die Römer selber waren total verwirrt, dass ihre Götter diesen Brand nicht aufgehalten hatten. Sie waren verwirrt, sie waren obdachlos, alles war zerstört und sie waren nicht nur obdachlos, sie waren auch völlig hoffnungslos. Und in dieser Hoffnungslosigkeit geschieht das, was immer noch heute passiert, ist, dass man sich jemanden sucht, der an allem schuld ist. Und die Christen wurden zum Sündenbock der Antike, des Römischen Reiches. Und man hat auf sie gezeigt, man hat gesagt, ihr habt diesen Brand gestiftet, alles ist eure Schuld. Und deswegen wurden sie verfolgt, besonders vom Kaiser Nero, der sie ganz hart angegangen ist. Diese Christen waren ein bisschen verstreut in der Umgebung, hatten teilweise Todesangst. Viele von den Leuten, die sie kannten, vielleicht jemand aus ihrer Familie, wurde wahrscheinlich schon hingerichtet, nur weil sie zu Jesus gehörten. Und mit dieser Angst lebten sie gerade. Und in diesem Moment kommt dieser Brief an von Petrus, von dem sie gehört haben, von dem sie wissen, dass er Jesus kannte. Und sie erhalten diesen Brief. Und eine Sache, die wir in diesem Brief lernen und sehen, und ich liebe es, dass Petrus uns darauf aufmerksam macht, ist, dass es im Leben nicht immer nur darum geht, dass man auf dem Berggipfel steht, wie wir gesehen haben. Da ist es besonders einfach, Gott anzubeten. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber im Leben geht es nicht immer darum zu siegen. Es geht nicht immer darum zu gewinnen. sondern es geht manchmal einfach darum, zu ertragen und festzustehen. Stand firm. Manchmal ist das Beste, was du tun kannst, wenn du vor Herausforderungen stehst, dass du feststehst. Dass du feststehst für deinen Glauben. Dass du feststehst für deine Werte. Dass du feststehst für das, was du glaubst. Und wenn du feststehen kannst in deinen Herausforderungen, dann ist es möglich, dass der Krieg, der da draußen ist, den Frieden, der hier drin ist, nicht zum Wanken bringen kann. Dann ist es möglich, dass die Spaltung, die da draußen wütet, die Einheit, die hier drin ist, nicht erlöschen kann. Dann ist es möglich, dass die Angst, die da draußen ist, den Frieden, den du innen drin hast, nicht erlöschen kann. Es ist wichtig, dass wir feststehen. Lass uns zusammen in die ersten Verse einsteigen. Das ist 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in immer reicherem Maße. Ich liebe diesen Start. Ich bin jetzt schon ermutigt. Okay, Petrus schreibt Petrus. Okay, er ist es. Und schon allein, dass Petrus diesen Brief schreibt, erfüllt mich mit Hoffnung. Weil Petrus ist dieser Typ, der würde in deiner Life Group die High- und Low-Runde komplett zersprengen. Ja? Er hatte richtig High-Highs und richtig Low-Lows. Petrus ist der Typ, der an schlechten Tagen Menschen die Ohren abschneidet. Petrus ist der Typ, der an schlechten Tagen, wo Jesus ihm in die Augen schaut und sagt, weiche von mir, Satan. Er ist der Typ, der vor einem 12-jährigen Mädchen an einem Feuer, an einer Feuerschale Jesus verleugnet. Die Bibel gewährt uns einen Blick in sein Leben und wir sehen, wie er in einem emotionalen Sturzflug aufprallt, ganz unten ist und dann dürfen wir zuschauen, wie er wieder aufsteht und wie er sie aufrappelt und anfängt festzustehen und wir sehen, dass er predigt und 3000 Leute sich bekehren. Wir sehen, dass Jesus sagt, die auf dir werde ich meine Kirche bauen. Er gibt ihm die Schlüssel zum Himmelsreich und er leitet die neugeborene Kirche. Das ist derselbe Petrus und ich glaube, wenn Gott das mit Petrus machen kann, dann kann er das auch mit uns machen. Okay, wenn jemand mit so tiefen Los das machen kann, dann kann er das heute auch durch dich und durch mich machen. Amen? Amen. Es wird noch besser, Leute. Okay, was steht hier? Petrus, danke dafür. An die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt leben. Ich finde diese zwei Worte so bedeutend. Und ich glaube, die sind ein ganz, ganz besonderer Schlüssel dafür, wie wir in unseren Herausforderungen stehen bleiben können. Auserwählte Fremdlinge. Ich glaube, was wirklich zählt in deinen tiefen Momenten, in deinem Schmerz, in deinem Leid, ist, dass du weißt, wer du bist. Das erste Wort hier, auserwählt. Dieses Wort löst riesige Debatten in der Theologie aus. Deswegen möchte ich ganz, ganz kurz darauf eingehen. Es gibt zwei Theorien, die erklären wollen, was es bedeutet, wenn hier steht, dass Gott uns auserwählt hat. Und die erste Theorie ist, dass Gott in seiner Souveränität, schon bevor die Welt erschaffen wurde, sich auserwählt hatte, wer errettet wird. Und er wusste, wenn er uns geschaffen hat, Du wirst errettet, du wirst errettet, du wirst nicht errettet. Darauf folgt der Gedanke, dass wenn Gott sowieso wusste, wer errettet wird und wer nicht, dass Jesus gar nicht für uns alle gestorben sind, sondern nur für die, wo er wusste, die werden auch errettet werden. Das bedeutet auch, dass du eigentlich gar nicht wirklich entscheidest, ob du errettet wirst oder ob du dein Leben Jesus geben willst oder nicht, weil Gott das sowieso entschieden hat. Das ist die eine Seite und ich kenne viele richtig tolle Theologen, die das glauben. Ich habe das jetzt nur ein bisschen flapsig erklärt, aber es ist eine Lehre. Ich selber glaube, dass Gott souverän ist, aber dass der Mensch Verantwortung hat. Und ich lese zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass jeder, der zu ihm kommt, ewiges Leben bekommt. Dass wer auch immer zu Jesus kommt, offene Arme findet. Und für mich ist, wer auch immer, dass ich in diese Kategorie falle, das ist mir schon genug. Das reicht für mich schon. In 1. Timotheus 2 und Vers 4 lesen wir auch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit gelangen. Was ich glaube, was dieses Wort Auserwählt hier heißt, ist, ich glaube, Petrus benutzt dieses Wort, um den Christen dort Mut zu machen. Er will sagen, hey, David, du bist auserwählt, denk daran. Du bist auserwählt, Vasiliki, du bist auserwählt, Sven, du bist ein auserwählter Gottes. Er will uns daran erinnern, dass nicht du Gott gefunden hast, sondern Gott hat dich gefunden. Er hat dich gemacht und er kennt dich. Er will dich in deinem Team haben. Du hast zwar Leid, du lebst im Schmerz im Moment, aber Gott will dich. Gott kennt dich, er sieht dich und er liebt dich. Er hat dich auserwählt. Und dass er uns kennt, uns auserwählt, das erfüllt uns mit Dankbarkeit und erinnert uns an seine Gnade, die er für uns hat. Und was hier so interessant ist, diese Spannung in dieser Nebeneinanderstellung von diesen zwei Worten, Auserwählte, Fremdlinge. Wir sind auserwählt, aber wir sind Fremde. Wir sind Auserwählte, Außenseiter. Wir sind auserwählt von Gott, aber ausgestoßen von Menschen. Wir sind auserwählt von Gott, aber ausgestoßen von der Welt. In unserer Beziehung, in dieser vertikalen Beziehung sind wir auserwählt. Das ist, woraus du deine Identität ziehen solltest. Für Gott bist du auserwählt, geliebt, freigekauft, cherished. Er hat alles für dich gegeben. Du bist gewollt, aber für die Welt. Ihr seid Fremdlinge. Petrus erinnert uns, dass wir Fremdlinge sind in dieser Welt. Weißt du, wenn es da draußen kritisch wird und wenn es schwierig ist und wenn man Ungewissenheit hat oder man lebt im Schmerz und Leid, sich daran zu erinnern, dass das hier nicht unser Zuhause ist, so wichtig und es hilft uns so sehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich mich für Jesus entschieden habe, dann hat ein Prozess in mir angefangen, dass ich auf einmal gar nicht mehr so alles das tun wollte in der Welt, was mir vorher so zugesagt hat. Auf einmal habe ich gemerkt, oder nach und nach, wie zerbrochen die Welt ist, wie kaputt sie ist, wie verloren die Welt ist. Und die Welt ist einfach nicht unser Zuhause. Als Christen muss uns das bewusst sein, damit wir feststehen können. Dom und ich haben vor 7 Jahren diese Kirche in unserem Wohnzimmer gegründet und ich liebe es zu hören, wie Menschen dazugekommen sind und was ihr Weg war. Und ich liebe es und es bewegt mich immer wieder zu hören, dass Menschen sagen, ich kam dann in die City Church und ich habe dann ein Zuhause gefunden. Ich glaube, dass die Kirche, sie ist bei weitem nicht perfekt, aber ich glaube, dass die Kirche hier das Ähnlichste, was es gibt zum himmlischen Reich, was wir hier auf der Erde haben. Und ich glaube, es ist eine geistliche Erfahrung, wenn du in die Kirche kommst und du findest ein Zuhause und du erlebst, wie Familie ist und das erfüllt mich mit, es motiviert mich, dass wir nicht von dieser Welt sind, aber dass wir Kirche bauen können, dass wir Gottes Reich hier zusammen bauen können. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Wir lesen weiter in Vers 3. Da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, wir erwarten so sehr, dass Gott uns segnet. Und ich liebe es, dass Gott ein gebender Gott ist, der es liebt, seinen Kindern Gutes zu geben. Aber lass uns nicht vergessen, und wenn du heute vor Herausforderungen stehst, dann ist das Beste, was du tun kannst, dass du Gott preist. Gott wird von dir, du segnest Gott, wenn du ihn preist, wenn du ihm Lobpreis singst, wenn du ihm sagst, wer er für dich ist. Lass uns Gott zusammen anbeten, und es ist eine der stärksten Waffen, die wir haben, gerade wenn es um uns Unsicherheiten gibt und wenn es uns schlecht geht, wenn wir im Leid sind, Gott anzubeten. Das Zweite ist, was hier steht, dieses Neugeboren. Hey, das ist das, was Gott mit uns macht, wenn wir uns für ihn entscheiden. Ich weiß nicht, ob du hier bist und schon neu geboren bist, aber ich weiß nicht, ob du dich an diesen Bericht erinnern kannst, wo Jesus mit Nikodemus spricht und er sagt ihm, das, was vom Mensch geboren ist, bleibt von menschlicher Art. Aber was der Geist neu macht, das ist etwas Geistliches. Und das tut Gott in uns, wenn wir Jesus in unser Leben, in unseren Herzen einladen. Dann kommt der Geist Gottes und er schenkt unserem Geist Leben. Und wir dürfen mit ihm leben. Und der beste Ausdruck dafür ist, dass wir neu geboren sind. Wir sind neugeboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Weißt du, wenn du hier bist und du bist vielleicht kurz davor aufzugeben, dann glaube ich, dass Petrus dir sagen würde, halt an der lebendigen Hoffnung fest. Diese Hoffnung ist gegründet auf das, was Jesus Christus getan hat, dass er vom Tod auferstanden ist. Und diese Auferstehung ist das, worauf wir unseren Glauben legen. Das ist die Basis für unseren Glauben. Jesus ist auferstanden, wieder zum Leben. Er war tot und er ist lebendig geworden. Unsere Sünden hat er am Kreuz bezahlt und dann hat er uns lebendig gemacht. Seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Weil er lebt, darf ich leben. Und die Hoffnung, die wir haben auf ihn, ist eine lebendige Hoffnung, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Ein Autor, den ich total schätze, N.T. Wright, schreibt Folgendes. Christ zu werden bedeutet, dass Gott das, was er an Ostern für Jesus getan hat, auch für dich tut. Und zwar im tiefsten deiner inneren Seele. Im tiefsten Inneren deiner Seele. Wenn wir mit Jesus leben, dann dürfen wir wissen, dass er in unserer Seele etwas tut, dass er uns neues Leben schenkt. Also halte an der Hoffnung fest. Lass uns weiterlesen in Vers 4. Diese lebendige Hoffnung, sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Was Petrus uns hier sagt, ist, hey, halte an der Hoffnung fest. Und mach dir bewusst, was Gott uns schenkt, was Gott für dich bereithält. Leute, wenn wir nur auf das Hier und Jetzt und auf das Heute schauen, dann wird es nicht lange dauern, bis wir deprimiert sind, bis wir nicht mehr wissen, wo wir hinschauen sollen, was uns festhält. Aber wenn wir darauf schauen, wenn wir einen Blick für die Ewigkeit bekommen, wenn wir es schaffen, nach oben zu schauen, uns bewusst zu machen, wofür leben wir, was hält Gott für uns bereit, das ist eine Realität. Dieses ewige Leben, was Gott für uns hat als Geschenk, ist eine Realität, die wir uns vor Augen führen können. Ich weiß nicht, wie oft ich dem Maxim letztens vor ein paar Wochen noch beim Zahnarzt ihm gesagt habe, Maxim, wenn du hier fertig bist, wenn wir hier mit dem Bohren fertig sind, dann gibt's einen richtig fetten Eisbecher, einen richtig fetten Schokobecher für dich. Denk daran! Denk an den Schokobecher! Es hilft! Führ dir vor Augen, was Gott für dich bereithält. Dieses ewige Leben, es ist viel mehr als so ein Schokobecher, der in 2 Sekunden eingeatmet ist. Es geht ums ewige Leben. um das, was Gott für dich vorbereitet hat. Was wirklich zählt, weiß, wer du bist. Halt an der lebendigen Hoffnung fest. Und mein dritter Punkt ist, versteh den Sinn dahinter. Die häufigste Frage, die wir uns stellen, glaube ich, wenn etwas passiert in unserem Leben, was wir nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, hey, warum? Warum leben wir seit 2 Jahren in dieser Pandemie? Warum hat die Person, die ich so sehr liebe, jetzt auf einmal Krebs? Warum? Warum passiert es in meinem Leben? Ich stehe doch unter dem Segen Gottes. Dann ist das Wichtigste, dass wir wissen, was es für einen Sinn hat. Und oft fragen wir uns, warum. Und ich habe gehört, wenn man in Trauer ist, dass es nicht hilft, zu fragen, warum. Aber wir dürfen wissen als Christen, dass auch da, wo wir im Schmerz sind, da, wo wir leiden, da, wo wir aus der Depression vielleicht nicht rauskommen, da, wo wir es schwer haben, da, wo es eng ist, da, wo wir nicht weiter wissen, auch da, selbst da, hat Gott einen Sinn. Wir singen auf diesen Song, "You take what the enemy meant for evil and you turn it for good." Das ist eine Wahrheit. Gott hat auch dann alles unter Kontrolle. Gott ist auch dann souverän, wenn es uns nicht gut geht. Aber ich glaube, dass unser Glaube am meisten wächst, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Ich war vor ein paar Tagen hatte der Levi das erste Mal sein Handballtraining. Und es war so witzig zu sehen, wie 20 kleine Kinder diesen Ball hinterhergejagt sind und was sie für Aufgaben hatten. Und am Anfang, um sich warm zu machen, hatten die eine Aufgabe. Und zwar haben sich 3 Kinder mit rotem Trikot auf die rote Linie gestellt. Und 15 Meter weiter waren alle anderen Kinder, es müssen so um die 20 gewesen sein, standen alle gegenüber und haben gewartet. Und auf 3 ging es los. Und die Kinder, die die roten Trikots anhatten, mussten losrennen. Und die von der gegenüberliegenden Seite sind auch losgerannt. Und sie mussten, die Kinder mit dem roten Trikot mussten die anderen Kinder fangen. Ganz simples Spiel. Ich habe es jetzt nur ein bisschen komplizierter gemacht. Und sobald sie einen gefangen hatten, der ohne Trikot war, dann mussten sie sich halten, festhalten und weiterhin versuchen, die anderen Kids zu fangen. Und dann ergaben sich so 3er-Ketten von Kindern, die versucht haben zu rennen. Und ich habe den Levi beobachtet die ganze Zeit. Ich fand es so witzig. Und ich sah ihn in seinen Augen und er wollte an diesem ersten Tag beim Handballtraining, er hat so lange darauf hingefiebert, er wollte alles machen, er wollte zeigen, dass er der Beste ist. Und ich sehe in seinen Augen den Ehrgeiz und er guckt, er sieht ein Kind, was auf ihn zukommt und er will losrennen und macht 3 Schritte und wird dann so zurückgezogen von den anderen Kindern, die ein ganz anderes Kind ins Auge gefasst hatten. Und es geht die ganze Zeit so hin und her und wieder zurück und wieder zurück. Und sie konnten niemanden fangen. Und in meinem Kopf, ich als Henne denke so, ihr müsst kommunizieren, ihr müsst sagen, jetzt der. Und dieser Moment hat mich so bewegt, weil ich hatte so vor Augen, hey, wie oft ist das in unserem Leben so, dass wir etwas nachjagen, dass wir Gott mehr in unserem Leben haben wollen, dass wir uns danach sehnen, dass wir näher an ihm sind, dass wir mehr Wunder sehen, dass wir seine Gegenwart spüren, dass wir ihm begegnen, dass wir in seinem Wort sind. Aber immer wieder werden wir zurückgezogen von den Dingen, die in dieser Welt unsere Aufmerksamkeit haben. Geht es dir auch manchmal so, dass du dir wünschst, hey, ich will jeden Tag eine halbe Stunde im Gebet verbringen, ich will jeden Tag meine Bibel lesen, aber dann hängst du doch irgendwie am Bildschirm und scrollst und merkst gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht, und wir haben in den letzten Wochen eine ganze Predigtreihe darüber gehört, wie der Alltag manchmal unsere tiefsten Sehnsüchte erstickt. Und wir gar nicht dazu kommen, die wirklich wichtigen Fragen zu stellen, wirklich in Gottes Gegenwart zu kommen. Und ich glaube, dass in Zeiten in unserem Leben, wo wir Schmerz erleben, wo wir in Not sind, wo wir uns Fragen stellen, dass genau diese Dinge von uns abfallen, dass diese Sehnsucht nach Gott viel stärker wird. Weißt du, Gott kann nur deine Burg sein, wenn du eine Burg brauchst. Gott kann nur dein Anker sein, wenn du wirklich deinen Anker auswirfst, weil der Sturm wütet. Es gibt ein Institut in Amerika, das heißt das Barna-Institut. Und die haben sich angeschaut, wie der christliche Glaube in Amerika gerade so, wie die Menschen ihn leben und erleben. Und sie haben Folgendes geschrieben. Und was wir finden, bestätigt, was die lange Geschichte des Christentums belegt. Die Wurzeln des Glaubens reichen oft tiefer in angsterfüllten, unruhigen Zeiten. Der Glaube kann sogar und sogar besonders an den dunkelsten Orten wachsen. Vielleicht bist du hier heute und du weißt nicht mehr weiter. Du lebst vielleicht in Angst. Vielleicht ist es eine Angst, die noch ganz, ganz tief und ganz leise in dir ist, aber sie wächst. Vielleicht ist es eine Angst vor der Zukunft, egal was es heute Morgen ist, egal was dein Schmerz heute Morgen ist. Ich möchte dir sagen, Gott arbeitet in dir. Gott ist dabei, dich näher an ihn heranzuziehen. Und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass diese Zeiten, die wir jetzt erleben, eine Zeit sind, wo wir als Einzelne und wo wir als Kirche näher zu Gott rücken, weil wir auf einmal merken, wir brauchen den Anker, weil wir auf einmal merken, wir brauchen die sichere Burg. Und das ist einzig und allein Jesus für uns. Gott nutzt diesen Schmerz, um dich näher an ihn heranzuziehen. Er nutzt diesen Schmerz, um unseren Charakter zu läutern und auch um uns auf unsere Berufung vorzubereiten. Das sehen wir immer wieder in der Bibel, sogar am Beispiel von Jesus. Bevor Jesus anfängt, rumzugehen und Wunder zu tun, seine Jüngern an sich zu nehmen, ist er 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste und wird vom Feind versucht. Und er ist in der Wüste, hungrig und müde und widersteht dem Feind. Und dann kommt er zurück und das Erste, was passiert nach dieser Prüfung, die 40 Tage und 40 Nächte gedauert hat, ist Folgendes. Wir lesen das in Lukas 4, in Vers 17. Haben wir denn hier? Er kommt in den Tempel und das ist, was passiert. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnet sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Diese Zeit, diese schwierige Zeit, durch die du heute gehst, die benutzt Gott, um dich für deine Berufung, die du hast, vorzubereiten. Die Zeit, wo du Schmerzen hast, die Zeit, wo du Fragen hast, die Zeit, wo es dir nicht so gut geht, wo du es anders erwartet hättest, ist nicht verloren. Gott macht etwas daraus. Zum Schluss möchte ich uns auf eine Sache noch aufmerksam machen. Und zwar, Theologen gehen davon aus, dass als Petrus im Gefängnis war in Rom und diesen Brief verfasst hat, dass Paulus gleichzeitig auch in Rom gefangen war. Und genauso wie Petrus die Zeit genutzt hat, um die Kirche zu ermutigen, saß Paulus, ich weiß nicht wie weit entfernt, im Gefängnis und hat selber auch Briefe an die Kirche geschrieben. Und ich finde es bewundernswert, dass beide, Petrus und Paulus, genau die gleichen Wahrheiten, genau die gleichen theologischen Aussagen machen. Und das lesen wir in 2. Korinther 4. Das ist das, was Paulus aus dem Gefängnis schreibt. Er schreibt Folgendes: Darum werden wir nicht müde. sondern auch, wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Masse gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was ist unsichtbar ist, das ist ewig. Ist es nicht unglaublich, dass Gott sagt, dass Paulus hier sagt, hey, dass wir, was wir hier für kurze Zeit erleben, die Bedrängnis. Und weißt du, er war angekettet an jemand die ganze Zeit. Er war im Gefängnis damals. Das war schrecklich, unter welchen Umständen er da stand. Aber er sagt, das, was wir jetzt erleben, ist leicht und nur für kurze Zeit. Und das, was kommt, das ist so viel besser, das ist so viel größer, es ist so viel herrlicher, diese Herrlichkeit. Es lohnt sich zu warten, es lohnt sich. Ich will dich ermutigen, was auch immer heute passiert in deinem Leben. Sei ermutigt, sei gestärkt. Richte deinen Blick auf Jesus. Kein Augenblick ist verloren. Gott hat einen Sinn dahinter. Er bereitet dich vor. Er sieht dich. Er liebt dich. Und er bereitet dich vor für das, was er noch mit dir vorhat. Können wir zusammen aufstehen? Ich weiß, dass wir viele Verse zusammen gelesen haben, viel gelesen haben zusammen, aber ich möchte trotzdem zum Schluss einmal mit dir zusammen, dass du dir das vorstellst. Die Christen in diesen Städten, sie kommen zusammen, sie wissen, dass es einen hohen Preis hat, dass sie zusammenkommen. Sie sind verteilt um Rom herum. Vielleicht riechen sie noch, wie es dieses Feuer, was gewütet hat, und sie bekommen diesen Brief. Und sie hatten keinen Beamer und sie hatten kein Internet, aber jemand hat wohl diesen Brief genommen und hat ihn vorgelesen. Und das möchte ich heute auch machen. Und ich möchte, dass du weißt, dass diese Worte nicht nur damals an die Christen gehen, sondern auch heute an dich. Und ich lese es für dich vor. Dieser Brief schreibt Petrus, der Apostel von Jesus Christus, nach Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Ich schreibe an die Erwählten Gottes, die dort als Fremde in dieser Welt leben. Das bist du, mitten unter Ungläubigen. Gott, der Vater, hat euch erwählt, wie er von Anfang an beschlossen hatte. Er hat euch durch den Heiligen Geist ausgesondert und zubereitet, damit ihr Jesus Christus im Gehorsam unterstellt und durch sein Blut reingemacht werdet. Gnade und Frieden seien mit euch in immer reicherem Maß. Gepriesen sei der Gott, unser Vater. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als ein Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr voller Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leids geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und mit Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr eure Hoffnung, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Hey, yes, Jesus, wir preisen dich, komm. Lass uns nochmal in diesen Song einsteigen.
Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.